Amen. Danke dir. Okay. Lass mal einmal meine Zettel ordnen hier. Wer von euch hat schon mal das Gefühl gehabt, Mist, irgendwie habe ich leider das Entscheidende verpasst. Also so, irgendwas Tolles ist passiert, alle waren dabei, nur man selber nicht. Wer kennt dieses Gefühl? Ah, okay. Oh, es gibt manche von uns, die sind immer dabei. Das ist schön. Ich bin neidisch auf euch. Ich kenne das Gefühl sehr gut. Ich hatte das zum Beispiel neulich mal letztes Jahr. Da war ich, oh, wie erzähle ich das? Da war ich sozusagen beauftragt damit, eine ganz besondere Situation des Wiedersehens zu filmen, ja. Und ich durfte das filmen, wo die Familie von meinem Freund, die er seit 4 Jahren nicht gesehen hatte, im Flughafen ankam und die Familie sich wieder vereinen konnte. Das war ein ganz großer Moment und ich durfte dabei sein und hatte den Auftrag, diesen Moment zu filmen. Leider ist am Flughafen das Parken sehr teuer und ich habe gedacht, wie lange braucht man hier vielleicht? Stunde oder so? Und dann habe ich ein Parkticket gelöst und dann hat sich der Flug verzögert und dann dachte ich, naja, müssten ja jetzt bald kommen. Und da merkte ich so, oh, okay, das wird schwierig. Aber am Flughafen, wenn man da auch noch falsch parkt, wird's teuer. Dann habe ich gedacht, okay, gut, wenn die jetzt so lange noch nicht angekommen sind, der Flieger ist schon gelandet, aber da kamen einfach immer nur andere Gäste und das hat sich alles verzögert. Dann habe ich gedacht, okay, gut, jetzt einmal schnell kurz hochlaufen, Parkticket lösen, damit ich da nicht irgendwie nachher, was weiß ich, für eine Strafe kriege oder das Auto sogar noch abgeschleppt wird. Und ich habe so einen guten Parkplatz gehabt, der war so nah dran, also ich war wirklich nur 3 Minuten weg. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, als ich wiederkam, waren sie schon da. Oh. Warum genau in dem Moment, wo ich nicht da war, ja, das Entscheidende verpasst. Es kann einem manchmal auch im ganzen Leben so gehen, dass man denkt, immer bin ich derjenige, der irgendwie das Entscheidende verpasst. Ja. Es fühlt sich dann schon irgendwann fast so an, als ob vielleicht wird mir eigentlich das Gute vorenthalten. Ja. Alle erleben tolle Sachen und irgendwie bei denen läuft es ganz gut und so. Aber bei mir irgendwie, ich weiß nicht, ich verpasse immer das Entscheidende. Ich komme irgendwie zu kurz oder ja, irgendjemand enthält mir etwas vor. Heute in der Predigt, ja, geht es so ein bisschen um jemanden, der das Entscheidende, ja, der wirklich eigentlich hat er wirklich das Entscheidende voll verpasst. Ihr werdet gleich wissen, was ich meine. Und zwar steht das im Neuen Testament und wir sind ja noch in der österlichen Freudenzeit, ja. Wir haben gerade letzte Woche Ostern gefeiert, Jesus ist auferstanden, wahrhaftig, wunderbar und wir freuen uns. Und da knüpft jetzt auch genau unsere Begebenheit dran an, an dieses Osterereignis. Es spielt sich sogar noch am gleichen Tag ab. Immer noch am gleichen Tag, als Jesus auferstanden ist, ja. Das war ja ein Sonntag, an dem Sonntagmorgen wurde von Maria von Magdala entdeckt, das Grab ist leer. Ja. Die Evangelien berichten davon so leicht unterschiedlich, verschiedene Aspekte und so, aber zumindest im Johannesevangelium, aus dem unser Text ist, sieht Maria das leere Grab, sagt Petrus und Johannes Bescheid, die laufen hin, sehen auch, das Grab ist leer. What? Und Maria begegnet dann sogar Jesus, ja, sie begegnet ihm leibhaftig und sie sieht ihn mit eigenen Augen, fasst ihn an und ist die erste Zeugin, richtige Augenzeugin für Jesu Auferstehung. Johannes und Petrus haben das leere Grab gesehen, aber noch nicht Jesus gesehen. Und es wird so ein bisschen angedeutet, dass bei Johannes schon irgendwie Glaube da ist, ja. Also der hat gemerkt, okay, das Grab ist leer, Hier ist was ganz Großartiges passiert, ja. Maria hat natürlich den anderen Jüngern auch das verkündet, dass sie Jesus gesehen hat. Aber Johannes schweigt da ein bisschen drüber, aber aus den anderen Evangelien lernen wir, die haben sie nicht wirklich ernst genommen. Die konnten das nicht glauben. Ja, und besonders, man muss natürlich sagen, Maria ist halt auch noch eine Frau, ne? Was eine Frau sagt, das zählt halt nicht so viel und so. Hey, wo ist euer Protest? Okay. Okay, also ich bin, das ist nicht meine Aussage, sondern das ist damals in der Kultur, in denen das Neue Testament geschrieben ist, ja, zu der damaligen Zeit dort, da war es so. Und es ist ja leider heute auch noch an vielen Orten der Welt so, dass ein Wort von einer Frau nicht viel zählt, ja. Ich bin froh, dass das in Deutschland anders ist, aber damals war es so eigentlich, wenn eine Frau was gesagt hat, dass, das hat die Männer, die haben das nicht so wirklich ernst genommen. Und das sieht man dann auch an der Stelle. Ja, auch die Jünger waren Kinder ihrer Zeit, ja. Sie haben Maria nicht geglaubt. Okay, jetzt springen wir mal rein in den Text, ja. Ach so, Moment. Noch vielleicht einmal ganz kurz. Einmal kurz reinfühlen in die Situation, ja. Jesus ist gekreuzigt worden. Der größte Schock, ja, für die Jünger überhaupt. Und dann kommt plötzlich Maria, sagt, ich habe ihn gesehen, das Grab ist leer. Johannes und Petrus sagen auch, das Grab ist wirklich leer. Wir haben es auch gesehen, ja, der Stein ist weg, das Grab ist leer. Die Jünger müssen völlig irgendwie in so einem absoluten Gefühlschaos gewesen sein, ja. Also das muss man sich einmal ein bisschen klar machen für die Situation. Also es wird ja nicht beschrieben, ja, die Bibel ist ja nicht so, findet ja nicht so große Worte, um solche Atmosphären zu beschreiben. Aber ich vermute mal einfach, ja, dass da so eine angespannte Stimmung und Mischung war zwischen immer noch eigentlich traumatisiert, ja, immer noch bestürzt und völlig ohnmächtig sich zu fühlen und auch Angst, wie geht's weiter? Aber wahrscheinlich auch so ein bisschen gewagte Hoffnung, ja? Irgendwie so ein bisschen, stimmt es vielleicht doch, was Maria sagt? Und Petrus und Johannes, was passiert ja eigentlich? Also das muss so ein ganz wildes Gefühlschaos bei diesen Jüngern gewesen sein. Und interessant ist aber, sie sind alle zusammen, ja? Sie sind zusammen. Und da lesen wir jetzt Johannes 20 ab Vers 19. Am Abend jenes Sonntages trafen sich die Jünger hinter verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten. Das muss man auch kurz dazu sagen, dass das Grab leer ist, das war ein Fakt, ja. Das haben die Römer inzwischen auch schon gemerkt, ja. Und die jüdischen Führer haben das auch schon gemerkt, dieses Grab ist leer. Die haben natürlich nicht geglaubt, dass Jesus auferstanden ist, sondern die haben dann geglaubt, okay, wahrscheinlich haben diese Jesus-Anhänger den geklaut, ja. Und natürlich hatten die Jünger ziemlich Angst, okay, wenn die uns jetzt auch noch in die Schuhe schieben wollen, dass wir die Leiche von Jesus geklaut haben, dann kriegen wir richtig Stress. Wenn die wissen, wo wir sind, nachher kommen die hier mit einer bewaffnet hier rein und verhaften uns auch oder metzeln uns nieder. Also die Angst war berechtigt, ja, dass sie die Türen verschlossen haben. Aber sie waren alle zusammen, weil sie Angst vor den Juden hatten. So, plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen und sagt, Friede sei mit euch. Also, ja, in dieses irgendwie komische Zusammensein und irgendwie ein bisschen Hoffnung und plötzlich ist Jesus mitten unter ihnen. Bam, ja. Friede sei mit euch. Grüßt ihn mit den Worten, die sie so vertraut von ihm kennen. Wow, was muss das für eine Situation gewesen sein? Dann zeigte er ihnen, Vers 20, seine Hände und seine Seite. Und da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Also es ist interessant, dass geschrieben wird, also Jesus stand mitten unter ihnen und sagt, Friede sei mit euch. Da waren sie noch nicht froh. Ich glaube, da waren sie erstmal nur so erschrocken, ja, oder irgendwie völlig schockiert, ja. Aber er zeigte ihnen seine Hände, er zeigte ihnen seine Seite, ja. Und sie checkten, okay, gut, wir können unseren Augen trauen, ja, wir können unseren Augen trauen. Es ist nicht irgendwie irgendwas, was hier, dass wir völlig mischugge sind in dieser Situation, sondern er ist wirklich da, er ist es, ja. Und dieses ganze Gefühlchaos weicht, ja, es weicht einer unaussprechlichen Freude. Ja, Jesus ist wirklich auferstanden. Ich wäre gerne dabei gewesen, das muss Hammer gewesen sein. Okay, nun geht's weiter. Thomas, um den geht's heute. Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, einer der zwölf, also einer von den Jüngern, von den später Aposteln, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Und jetzt müssen wir mal kurz einen kleinen Break machen, ja? Warum war der eigentlich nicht da? Der war nicht dabei, ja? Der hat's verpasst. Der hat das Entscheidende verpasst, der Thomas. Warum, habe ich mich gefragt. Also, es kann natürlich gut sein, also ist total wahrscheinlich und ich weiß es auch nicht, ja, warum er nicht da war. Johannes erzählt uns da nichts von. Es kann natürlich sein, dass er einfach Pech gehabt hat, ja, zufällig gerade verpasst hat, keine Ahnung, musste noch irgendwie schnell ein paar Erledigungen machen und so weiter. Irgendwie sowas. Aber der Charakter, mit dem Thomas uns vorgestellt wird, wie wir auch gleich noch sehen werden, dass er ein zweifelnder Mensch war, ja, der legt eigentlich ziemlich nahe, dass das nicht irgendwie Zufall war, dass Thomas nicht da war. Wahrscheinlich, so meine Interpretation, hat er sich ganz bewusst ferngehalten von den Jüngern. Ja? Und das ist absolut verständlich, ja, wenn man dieses, was ich eben beschrieben habe, dieses Gefühlschaos da kennt, ja, oder wenn man einfach der, auf den man seine ganzen Hoffnungen gesetzt hat, wenn der umgebracht wurde, ja, dann ist es absolut verständlich, dass man sagt, ich will jetzt erstmal gar keinen sehen, ey. Ich will erstmal gar keinen sehen und ich will auch nicht mit den Leuten auch noch zusammen sein, die mich nur an diesen Jesus erinnern, den ich so schmerzlich vermisse und die genauso paralysiert sind, ja. Ich brauche Abstand, ja. Das ist absolut verständlich, dass Thomas nicht da ist. Und ich weiß nicht, kommt dir das bekannt vor, ja? Dass du auch manchmal denkst, irgendwie Gemeinde, ich brauche irgendwie mal ein bisschen Abstand, ja. Ich muss mich irgendwie mal ein bisschen fernhalten jetzt, ja. Es gibt immer wieder verschiedene Gründe, warum wir, ich schließe mich jetzt mal mit ein, irgendwie sagen, oh, ich meide jetzt mal die Gemeinschaft mit meinen Geschwistern, mit anderen Christen. Irgendwie, ich kann da gerade nicht so drauf, ja. Oft ist das verständlich, ja. Vielleicht sagst du auch, oh Mann, ich fühle mich irgendwie gerade zu schwach. Ich bin irgendwie gerade einfach ein bisschen down so und irgendwie, das ist für mich jetzt zu anstrengend, unter anderen zu sein, ja. Vielleicht auch manche von denen, ja, die nerven mich auch ein bisschen und irgendwie will ich die jetzt eigentlich nicht sehen, irgendwie, ja. Oder vielleicht auch, ja, manchmal kommen auch Leute nicht in die Gemeinde, weil sie sagen, naja, da wird ja auch immer das Gleiche erzählt. Inzwischen habe ich es schon kapiert, ja. Ich weiß jetzt irgendwie so ein bisschen was über Jesus und so und dass er mich lieb hat und so. Er hat mich lieb, no matter what, ja, muss ich auch nicht immer in die Kirche rennen. Also, die erzählen doch immer das Gleiche, da verpasse ich jetzt auch nicht so viel, ja, wenn ich da mal nicht hingehe, ja. Und auch so ein typisches Argument, ich habe ja Jesus, ja. Jesus und ich, Gott und ich, wir sind ganz eng miteinander. Ich brauche dafür keine anderen, ja, um irgendwie hier voll an Gott zu glauben. Ich brauche dafür jetzt nicht unbedingt irgendwie andere Leute. So, die behindern mich noch eher, ja. Ich will doch irgendwie selber hier fresh und heilig sein, ja. Oder wie auch immer man das dann ausdrückt. Aber Leute finden ihre Gründe zu sagen, ich sondere mich ab von der Gemeinschaft. Und ich meine, hier spricht natürlich ein Pastor, ja, das tut schon im Herzen weh, ja. Wenn man merkt, okay, Leute sondern sich ab von der Gemeinschaft. Und es gibt natürlich verständliche Gründe und ich will auch gar nicht darüber urteilen, zu sagen, man darf das nicht machen, ja. Es gibt wirklich manchmal gute Gründe und so. Aber lasst euch eins mal gesagt sein, ohne jetzt irgendwie schlechtes Gewissen zu streuen oder sowas, aber diese eine Sache doch, ja. Sich von der Gemeinschaft abzusondern, ist immer gefährlich. Glaubt ihr mir? Sich von der Gemeinschaft abzusondern, ist immer gefährlich. Schauen wir uns Thomas an, ja? Er hat das Entscheidende verpasst, weil er sich von der Gemeinschaft abgesondert hat. Das Entscheidende, dass Jesus plötzlich da ist, er hat es verpasst. Und wisst ihr, was Jesus zuvor zu seinen Jüngern gesagt hat, ja, Matthäus 18, Vers 20, ganz bekannt, sagen wir immer wieder hier. Und das ist so eine wunderbare Zusage, ja. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Jesus hat seine Gegenwart verheißen, dort, wo sich Menschen in seinem Namen versammeln. Das ist der Ort, wo wir ihm begegnen können. wenn wir uns diesen Ort meiden. Das ist gefährlich. Ja. Wir können an dieser Verheißung keinen Anteil haben, wenn wir die Gemeinschaft mit anderen Christen meiden. Okay? Und ich spreche jetzt auch nicht nur davon, ja, ihr müsst ja jetzt immer in den Gottesdienst kommen oder so. Bei Thomas ging es ja auch nicht um irgendwie Gottesdienst. Das war eine richtige Lebensgemeinschaft, die sie geführt haben, ja. Und ich möchte euch heute Morgen, wenn du das nicht hast, auch ganz herzlich wirklich ermutigen und auch ermahnen, ja, du brauchst Gemeinschaft mit anderen Christen. Und das ist nicht nur einfach zu sagen, ich komme mal irgendwie sonntags mal dahin in den Gottesdienst, höre mir die Predigt an, gehe wieder nach Hause, tschüss. Sondern du brauchst auch verbindliche Gemeinschaft, persönliche Gemeinschaft, Menschen, die dich kennen, die du kennst, die mit dir zusammen beten, mit denen du über Bibeltexte reden kannst, ja. Menschen, die in dein Leben auch ein bisschen hineingucken können. Menschen, die, ja, wo du wirklich diese Liebe, wo Jesus sagt, die Liebe untereinander, das ist das, woran ihr erkennt, mit denen du diese Liebe auch leben kannst, ja. Und das müssen nicht unbedingt die Menschen sein, die man so sofort auf den ersten Blick super lieb hat, wo man sagt, oh, mit denen will ich immer jetzt jeden Tag meine Zeit verbringen, ja. Sondern es geht darum, sich in Jesu Namen zu versammeln und zu ihm hin, ja. Und wirklich Gemeinschaft zu haben, wirklich sich zu öffnen. Und wenn du das nicht hast, diese Art von Gemeinschaft, wenn du keinen Hauskreis, Kleingruppe oder irgendwie ein Team, eine Zweierschaft, eine gute Beziehung zu anderen Christen, wo ihr auch gemeinsam in der Bibel lest, ja, wo ihr füreinander betet und so. Wenn du das nicht hast, dann fehlt dir etwas. Und es ist gefährlich. Es ist gefährlich für deinen Glauben. Ja. Ich weiß, es ist auch nicht immer, ne? Es gibt immer viele Gründe und das ist auch nicht immer einfach, so eine Gruppe auch zu finden. Aber wenn du sie noch nicht gefunden hast, dann such danach, ja? Gib nicht einfach auf, sondern such danach, sag, ich brauche tiefere Gemeinschaft mit anderen Christen. Du kannst sie finden, das glaube ich, ja? Gib nicht auf. Okay, wir lesen mal weiter. Bei dem guten Thomas, ja? Okay, einmal kurz fest klar zu machen. Wir waren ja da, dass Thomas nicht dabei war an dieser Begegnung, wo die Jünger begriffen haben, Jesus ist auferstanden. Dann in Vers 25, die anderen erklärten ihm, also Thomas, wir haben den Herrn gesehen. Wir haben den Herrn gesehen. Wir haben den Herrn gesehen. Stell dir das mal vor. Doch Thomas erwiderte, erst muss ich die Wundmale der Nägel in seinen Händen sehen und mit meinen Fingern berühren und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich das keinesfalls. Forget it. No way. Das glaube ich euch nicht. Also Thomas war ein Zweifler, ja. Also der ist nicht einfach so auf jeden Zug mit aufgesprungen. Der wollte handfeste Beweise haben, ja. Aber gehen wir mal ein bisschen weg davon. Heute geht es gar nicht so sehr darum, wie Thomas gezweifelt hat. Heute geht es um was anderes. Die anderen, also das kannst du nochmal einmal, den ersten kleinen Satz, die anderen erklärten ihm, Thomas war doch gar nicht da, aber die anderen erklärten ihm, was sie gesehen haben. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis, ja. Die anderen haben ihm Zeugnis gegeben, ja. Die hätten ja auch sagen können, okay, Thomas, der hat sich irgendwie von uns abgesondert oder so, was weiß ich, und vielleicht hat er sich auch wirklich irgendwo zurückgezogen, ja. Ich kann mir vorstellen, dass sie ihn wirklich aufgesucht haben, haben gesagt, Mann, Thomas, du hast das Entscheidende verpasst. Hey, wo bist du? Komm, wir müssen dir was erzählen. Die anderen haben ihm Zeugnis gegeben. Sie sind ihm nachgegangen. Jetzt ist meine Frage, was machen wir eigentlich mit den Leuten, die sich irgendwie absondern, die irgendwo durchrutschen, die irgendwie, wo wir irgendwie denken, ja, was ist eigentlich mit dem los, ja? Gehen wir denen auch nach? Thomas glaubt ihnen ja nicht, er zweifelt und weil er einfach selber nicht erlebt hat, weil er das einfach verpasst hat, ja, er war halt nicht dabei und das ist immer relativ schwierig, was aus zweiter Hand anzunehmen, wenn man nicht dabei war. Aber wir lesen mal weiter, Vers 26, 8 Tage später waren seine Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei und die Türen waren verschlossen. Doch plötzlich stand Jesus genau wie zuvor, wieder genau die gleiche Situation. Türen verschlossen, die Jünger zusammen, aber Thomas ist dabei. Plötzlich stand Jesus genau wie zuvor in ihrer Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Okay, der entscheidende Satz für unsere Message ist, ja, zweite Zeile ganz rechts, diesmal war auch Thomas dabei. Ja. Wir haben seinen Zweifel gehört. Wir haben gehört, dass Thomas sagt so, ey, Leute, ich glaube euch das nicht. Aber Thomas ist dabei. Das ist das Entscheidende. Thomas ist an dem Ort, an dem er sein sollte. Er ist in der Gemeinschaft seiner Geschwister. Ja. Und das ist wunderbar, wenn sich jemand zurückrufen lässt, ja, ermutigen lässt, zu sagen, hey, komm wieder in unsere Mitte, sei wieder dabei, ja. Wenn, ja, wie Jesus sagt, wenn das verlorene Schaf, ja, gefunden wird, da ist Freude, ja. Wunderbar, Thomas ist wieder dabei. Aber das Interessante ist, also nach 8 Tagen, ja, der Zeitpunkt ist nach 8 Tagen. Jetzt müssen wir uns mal vorstellen, das ist eine richtig lange Zeit gewesen eigentlich, ja. Und es ist nicht davon auszugehen, dass sie sich nach 8 Tagen überhaupt erst das nächste Mal getroffen haben und da ist dann Thomas auch dabei, sondern ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sich wahrscheinlich fast jeden Tag getroffen haben. Und ich vermute auch, dass eigentlich fast jeden Tag Thomas mit dabei war, seitdem er davon gehört hat. Ja? Also es sind schon einige Treffen vergangen, wo Jesus nicht gekommen ist. Und wo Thomas immer noch von seinen Zweifeln hin und her gerissen war, aber er ist da, ja, er ist da. Und Thomas hätte innerhalb dieser 7 Tage, wo er immer wieder da ist, immer wieder mit den Jüngern zusammen, er hätte auch sagen können, seht ihr Leute, ich hab's doch gesagt, er ist nicht hier. Wie könnt ihr mir das antun, so eine Hoffnung in mir zu erwecken, aber ich sehe, hier passiert doch nichts, Leute, er ist nicht da. Oder er hätte auch sagen können, na toll, ich verpasse immer alles, ja. Sobald ich hier bin, passiert wieder nichts, ja. Oder er hätte auch total depressiv werden können und sagen können, okay, vielleicht liegt's an mir, ja. Vielleicht liegt's an mir, dass Jesus nicht kommt. Vielleicht bin ich schuld eigentlich daran, ja. Oder vielleicht liebt Gott mich nicht, vielleicht sieht er mich nicht. Und wenn ich komme, dann verpassen alle das Entscheidende, ja. Vielleicht sollte ich lieber wegbleiben. Aber Thomas hat das nicht gesagt. Nein. Thomas hat Geduld, er bleibt dabei, auch wenn Jesus nicht kommt. Und seine Geduld wird belohnt. Manch einer sagt vielleicht so, ja, der Gottesdienst, der hat mir jetzt nicht so viel gebracht. Der Hauskreis war jetzt ein bisschen langweilig. In meiner Gruppe das Thema kannte ich schon, ja. Bringt doch nichts, warum soll ich da eigentlich hinkommen, ja? Aber Gemeinschaft mit Geschwistern ist nicht immer wuh, High Level zu wuh, High Level, sondern Gemeinschaft hat auch mit Beständigkeit, mit Verbindlichkeit, mit Treue zu tun, ja? Da zu sein, wo ich weiß, hier gehöre ich hin. Und Jesus wird es belohnen, ja? Er kommt zu seiner Zeit. Bei Thomas hat es 8 Tage gedauert, ja? 8 lange Tage. Bei uns dauert es vielleicht so in der Situation, wo wir sind, vielleicht noch viel länger, ja? Aber Jesus kommt. Er steht zu seinem Wort. Wo 2 oder 3 versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Lesen wir weiter, Vers 27. Dann wandte er sich an Thomas. Also Jesus, ja. Dann wandte Jesus sich an Thomas und sagte, gib mir deinen Finger, sieh dir meine Hände an, gib deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Mein Herr und Gott, gab Thomas ihm da zur Antwort. Hey Leute, wisst ihr, was das Coole ist hieran? Jesus hat Thomas die ganze Zeit gesehen. Jesus wusste genau, was Thomas gesagt hatte, ja. Das ist genau die Wiederholung von dem, was Thomas gesagt hat. Erst wenn ich meinen Finger in die Seite lege und seine Hand in die Wunde, und genau da, ja, genau diese Bitte, die Thomas hat, bei der holt Jesus ihn ab. Jesus hat ihn gesehen, die ganze Zeit. Und er hat es ja auch gesehen damals, ja, also damals, vor 8 Tagen, wo die anderen es ihm gesagt haben, hat er gehört, was Thomas gesagt hat. Aber er begegnet Thomas nicht in der Absonderung, sondern er begegnet Thomas in der Gemeinschaft. Das ist kein Zufall. Was auch noch interessant ist, Jesus erfüllt ja sogar diese Bitte von Thomas, ja, genau das mit dem, genau das, was Thomas gesagt hat, da geht Jesus drauf ein. Aber interessant ist, dass diese Bedingungen, die Thomas gestellt haben, überhaupt nicht mehr interessieren. Ja, Jesus sagt nur, komm, gib mir deinen Finger her, aber Thomas braucht das gar nicht mehr machen, ja. Einfach diese Ansprache von Jesus reicht völlig aus und Thomas bekennt, mein Herr und Gott. Und wir denken oft so, was wir eigentlich brauchen und sagen, also wenn Gott dies und jenes und das tut, ja, dann würde vielleicht dies und das passieren, dann würde ich vielleicht auch besser glauben können oder, wenn Gott mir dieses schenkt. Wir haben so unsere Bedingungen, ja, aber Jesus weiß, was wir wirklich brauchen. Das ist manchmal was ganz anderes, ja. Thomas brauchte gar nicht den Finger in die Wunde legen. Was Thomas brauchte, war, dass Jesus ihn anschaut und sagt, Thomas, ich habe dich gesehen, ja. Okay, Vers 29. Jesus erwiderte, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich die, die mich nicht sehen und glauben. Und das finde ich einfach nochmal richtig cool, dieser Satz, ja, weil der spricht nochmal richtig zu uns, ja. Wisst ihr, wen Jesus damit meint? Die, die nicht sehen und trotzdem glauben, die sind glücklich. Wer ist das? Das sind, ja, cool, Petra meldet sich. Das sind wir. Das sind wir. Wir haben Jesus nie so gesehen, aber wir glauben und Jesus nennt uns glücklich. Und das finde ich einfach so schön, ja, so schön, dass Jesus das auch irgendwie würdigen kann, ja, zu sagen, ey, wie cool ist das, da werden mal Menschen auf dieser Welt sein, die haben mich nicht so gesehen wie ihr, aber die glauben trotzdem an mich. Wie glücklich, wie wunderbar. Also wir können glücklich sein, Leute, ja. Seid ihr glücklich? Okay, ich bin auch glücklich. Okay, gut. Ich möchte einmal 3 Sachen sagen und dann sind wir am Ende. Völlig am Ende. Also ich möchte 3 Personengruppen ansprechen, ja? Habe ich auch schon vorher gesagt, nur zum Resümieren, ja? Wenn du vielleicht sagst, ah, ich bin eigentlich gerade so jemand, der wie Thomas eigentlich in so einer Dürrephase ist, ja? Der sich irgendwie absondert. Vielleicht hörst du auch die Predigt im Podcast, ja? Bist da irgendwie reingestolpert und du bist nicht hier im Gottesdienst, ja, oder bei deiner Gemeinde sonst wo und sagst, ich will das eigentlich gar nicht oder ich brauche das eigentlich gerade gar nicht, die Gemeinschaft. Bleib dran, ja, sonder dich nicht ab, sondern komm zurück in die Gemeinschaft. Und es mag ein bisschen Zeit dauern, ja, aber Jesus wird erscheinen, ja. Ich will dich ermutigen, nicht wegzubleiben. 2. Personengruppe. Vielleicht bist du auch so, dass du sagst, wow, cool. Ah, ich fühle mich Gott so nah gerade, ja. Und es ist irgendwie so cool, wenn ich in die Gemeinde komme oder wenn ich bete, ich merke, dass Gottes Gegenwart da ist, ja. Ich spüre diesen Frieden, ja. Ich merke, ich werde ermutigt, ich werde aufgebaut, ja. Ich merke irgendwie die Probleme meines Alltags, die geraten so in den Hintergrund. Wow, und das ist oft erzählen mir Leute das, dass sie das hier erleben und das ist, wow, das ist einfach richtig schön. Ich freue mich da so sehr drüber, ja. Und ich freue mich richtig, wenn du jemand bist, dem es so geht, ja. Und ich danke Gott dafür. Aber ich sag dir auch, triff auch heute eine Entscheidung, ja. Triff Vorkehrungen, denn es werden, also, ja, ich will, also, ja doch, ich darf das sagen, ich will ja nicht irgendwie Negatives über dein Leben aussprechen, aber die Bibel sagt es auch, ja, Jesus sagt es, in dieser Welt werdet ihr bedrängt von allen Seiten. Es werden Zeiten kommen, auch in deinem Leben, wo du dieses Gefühl vielleicht nicht so hast, ja, oder wo du irgendwie merkst, oh, irgendwie ist es gerade, damals war es irgendwie so toll, in die Gemeinde zu kommen und ich habe irgendwie immer was mitgenommen, aber irgendwie zur Zeit ist das irgendwie, weiß ich nicht, ist da irgendwie so die Verbindung gekappt oder was ist denn los? Solche Zeiten wird es höchstwahrscheinlich in deinem Leben auch irgendwann mal geben. Und deswegen, wenn du heute ermutigt bist und sagst, cool, ich bin gerne hier, ja, dann triff heute eine Entscheidung, an die du dich zurückerinnern kannst, wo du sagst, okay, und auch wenn die Zeiten mal anders werden, werde ich trotzdem dabei bleiben, ja. Wir müssen innerlich vorbereitet sein auf Krisen, die kommen. Ja? Und dann müssen wir wissen, wo gehöre ich hin? Du gehörst hierhin, ja? Oder in deine Gemeinde, ja? In die Gemeinschaft von Christen, da gehörst du hin. Okay, dritte Personengruppe. Das betrifft vielleicht auch viele von uns, dass du merkst, okay, diese Predigt ist eigentlich gar nicht so für mich, sondern ich kenne einfach ein, zwei, drei Personen, für die müssten das eigentlich mal hören. Die sind eigentlich, die haben sich so abgesondert, die sind irgendwo so auf ihren eigenen Wegen unterwegs und irgendwas hindert sie davon, in die Gemeinschaft zu kommen. Ja? Geh diesen Leuten nach, ja, bete für sie. Lass sie nicht einfach abhanden kommen, ja. Natürlich, also und das ist mir auch ganz wichtig, wir brauchen da auch wirklich den Heiligen Geist und Sensibilität, ja. Wir können ganz viel kaputt machen, wenn wir Leute bedrängen und immer sagen, warum bist du nicht in der Gemeinde, warum bist du nicht in den Hauskreis gekommen? Leute, das dürfen wir auch nicht machen, ja, Leute bedrängen. Wir brauchen da total viel Sensibilität und manchmal ist auch gut, dass man Leuten einfach Zeit gibt, aber zeig den Leuten, dass sie willkommen sind, ja, gutes Wort dafür, dass sie willkommen sind, bete für sie und geh ihm mal nach, frag mal nach, ja. Nicht, weil wir ja wollen irgendwie, dass jeder Platz hier voll ist oder so, sondern weil Gemeinschaft einfach wichtig ist. Es ist einfach gefährlich, wenn jemand diese Gemeinschaft meidet. Ich ermutige euch, ja, da zu hören. Leute, wir sind ein Ort, wo wir immer wieder Jesus begegnen können, weil wir seine Kirche sind, ja. Genauso wie so viele andere Gemeinden auch. Wir versammeln uns in seinem Namen, das ist wunderbar. Jesus ist auch hier bei uns, auch jetzt hier heute. Lass uns damit rechnen, lass uns darüber freuen, ja. Lass uns dafür dankbar sein. Und lass uns auch einander freigeben, ja. Niemanden vereinnahmen, aber lass uns auch aufeinander Acht geben, damit keiner das Beste verpasst. Und so werden wir, glaube ich, ein Ort sein, an dem Jesus sich immer wieder offenbaren kann. An diesem Ort bin ich gerne, ihr hoffentlich auch. Amen.